Detektor FM. Zurück zum Thema.
Für seinen Debütroman Als wir träumten ist Clemens Meyer mit Literaturpreisen und Nominierungen mehr oder weniger überhäuft worden, darunter der Mara-Kassens-Preis und der Clemens-Brentano-Preis. Für seine Erzählung Die Nacht, die Lichter folgte 2008 dann der Preis der Leipziger Buchmesse und entsprechend heftiger Medienrummel. Meyer ist Jahrgang 1977, geboren in Halle, lebt in Leipzig und gerade ist sein drittes Buch erschienen, Gewalten, ein Tagebuch, Erzählungen über den Wahnwitz unserer Zeit, die Seelenlandschaften erkunden, reale Orte und imaginäre Welten. So heißt es jedenfalls im Klappentext. Clemens Meyer jetzt zu Gast im Detektor FM Studio. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wir haben gelesen, dass die FAZ über Sie schreibt anlässlich des aktuellen Buches. Das hat
das
uns sehr
heute
gefallen.
Drin, das ist ganz frisch.
Genau. Ich lese es nochmal vor für die Hörer, die es noch nicht gesehen haben. Mit seiner kräftigen Gestalt, seinen Tattoos, einem grobschlächtigen Habitus und einer kräftigen in Fankurven trainierten Stimme mit breitem Sächsisch wirkt Meyer im deutschen Literaturbetrieb immer etwas wie ein Hooligan, der sich in die VIP-Lounge verirrt hat. Was sagen Sie dazu?
Man muss ja dazu sagen, die Rezension ist gut. Die ist lobt das Buch sehr, hat ein paar kleine Ausnahmen, wo er ein paar Zweifel hat, aber er hebt das Buch sehr hoch, muss man dazu sagen. Der Anfang ist ein bisschen, ich meine, Sie sehen mich jetzt hier, man sind im Radio, man sieht es nicht, man hört mich nur. Ich bin weder von besonders kräftiger Gestalt, noch bin ich wirklich wie ein Hooligan. Dass ich tätowiert bin, das ist meine Privatangelegenheit. Ich trage im Winter normale langärmliche Hemden. Ich fühle mich da nicht besonders gut getroffen. Und ich habe auch noch nie irgendwo Dosenbier mitgehabt. Es geht nämlich noch weiter. Ich würde irgendwie Dosenbier und einen Flachmann. Ich kenne den übrigens ganz gut, den Typen, der das geschrieben hat. Ich kenne den. Das ist der Lebensgefährte einer guten Freundin von mir aus Berlin. Und dem werde ich mir noch mal ein paar Takte sagen. Aber, wie gesagt, das Buch wird sehr positiv besprochen. Also von daher ist es jetzt keine schlechte Rezension, dass man eben so teilweise wahrgenommen wird. Ich bin auch früher, sage ich ja auch anders aus, ich hatte kurze Haare. Aber so ist es in diesem komischen Naturbetrieb. Da ist man gleich irgendwie als Hooligan. Also ich habe noch keinen Menschen gehört, der sowas irgendwie. Verstehe nicht, woher dieses Bild kommt. Es ist mir immer mehr ein Rätsel. Aber gut, mir soll es recht sein.
Ist das denn eine generelle Tendenz, dass wenn Rezensenten Sie so äußerlich zu beschreiben versuchen, dass es automatisch schief geht?
Ich verstehe das aber nicht. Da kennt mich doch. Also da kennt mich doch von Lesungen. Und ich war letztens in Hamburg und habe da gelesen. Und da hat er auch schon was drüber geschrieben in der FAZ und hat das positiv hervorgehoben. Und er kennt mich doch. Da sitze ich da oben im Jackett und lese und ich weiß nicht, warum dieses Bild so mit Lust rausgeholt wird, aber ob es eine Tendenz ist, weiß ich nicht, aber ich habe mich nicht so ganz getroffen gefühlt in diesem Bild.
Also nur nochmal zur Erklärung, auch für die Hörer, Clemens Meyer sitzt uns gegenüber im Anzug mit schwarzem Hemd.
Anzug ist es nicht, nee, ich habe eine Jeanshose an. Ich habe eine Jeans an und ich habe nur ein schwarzes Hemd und ein Jackett an.
Zumindest bekommt man aber auch den Eindruck, nach dem, was Sie eben gesagt haben, dass Sie nicht gerne sich den Erwartungen auch des Literaturbetriebs, den Sie gerade so genannt haben, unterwerfen.
Mich interessieren auch keine Erwartungen. Ich habe nur Erwartungen an mich selbst. Und zwar darüber, wie ich meine Bücher schreibe und wie viel literarische Kraft ich da reinlege. Das ist alles. Mich interessiert nur Literatur. Und ich habe mein Buch, das wird verkauft, ich mache Lesungen, das war's, der Rest interessiert mich nicht, ich habe mit den Leuten nichts zu tun. Das sind Kritiker, ich bin Schriftsteller, die machen ihr Ding, ich mache mein Ding. Ansonsten bin ich nicht angestellt bei irgendeinem Literaturbetrieb, ich bin auch nicht angestellt bei S. Fischer, ich bin mein eigener Herr und mein eigener Chef. Das ist das Gute an der Existenz des freiberuflichen Schriftstellers.
Aber wahrscheinlich gibt es schon so ein paar Pflichttermine, die Sie auch wahrnehmen müssen. Wie können
Wenn
Sie sich
ich nicht will,
abgrenzen?
Muss ich gar nichts. Das ist wirklich so. Wenn ich sage nein, dann bleibe ich zu Hause. Was will mir jemand tun können? Nichts. Ich habe ein Buch, das der Vertrag wurde erfüllt, das ist da. Wenn ich jetzt sagen würde, oh Gott, ich komme in große psychische Probleme, ich bleibe zu Hause, sorry, sagt alles ab, dann müssen die das machen. Was wollen die denn machen? Mich da rausholen aus der Wohnung oder was? Also im Prinzip, natürlich mache ich es trotzdem, weil ich will, dass das Buch sich verkauft. Weil jede Art von Öffentlichkeit, Radio, vor allen Dingen Fernsehen ist das, was am meisten Quote macht. Zeitung, das ist wichtig. Öffentlichkeit, Lesung, sich zeigen, den Leser sich präsentieren, das gehört ja auch dazu. Und es ist ja auch nicht so, dass das mir eine Gräuel wäre. Manches fällt schwerer, manches macht man gern.
Sie haben vorhin gerade gesagt, das fand ich super interessant, dass Sie sich nur Ihren eigenen Erwartungen sozusagen stellen müssen. Treffen Sie die oder wie hoch sind die?
Die sind sehr hoch, deswegen kann ich auch hinter jedem Buch bisher stehen. Und zwar Satz für Satz und Geschichte für Geschichte. Natürlich weißt du selbst auch in einem Buch, wie mein letztes Buch, Die Nacht, die Lichter, 15 Geschichten. Weißt du, ganz klar, da habe ich eine Handvoll oder sagen wir mal der Hälfte, wo ich sage, das sind mit den Besten, die ich das gemacht habe. Dann gibt es zwei, drei, die musst du auch ab und zu mal retardierende Momente haben, das ist ganz klar. Du kannst nicht immer on top sein mit den Dingern. Und genau das ist im neuen Buch auch, aber ich stehe hinter dem Buch, hinter jedem einzelnen Kapitel, und weil einfach viel Arbeit drin steckt. Ich arbeite halt intensiv an jedem Satz und überlege, ob Komma oder und dann wird das lektoriert mit meiner Lektorin, mit der ich schon sehr enges Arbeitsverhältnis habe. Da wird über Tage lang das nochmal durchgeackert, Wort für Wort und Satz für Satz. Und also, das sind meine Erwartungen. Und deswegen kann ich auch zufrieden sein. Also, Hauptsache, ich bin zufrieden. Natürlich muss es auch ein paar Leser geben, die zufrieden sind. Aber die gibt es meistens.
Kann man daraus schließen, dass ein schlimmer Verriss Sie jetzt gar nicht so doll anheben oder stören würde?
Überhaupt nicht, ja. Würde mich ärgern, natürlich. Weil ich doch selbstverständlich anderer Meinung bin. Und das ist, und wenn er in der Form wäre, wie er mich irgendwie treffen würde oder mir das wegnehmen würde, was für mich existenziell ist, und zwar meine Künstlerschaft. Und wenn dann jemand kommt und das anfängt, einen wegzunehmen oder das in Frage zu stellen, das ist doch ganz klar. Die eigentliche Kritik setzt bei mir schon lange bevor Erscheinen des Buches ein, so bei mir selbst, indem ich es immer wieder überprüfe und auch dritten Leuten gebe. Ich bin ja nicht der Einzige, der das liest. Es sind wenige, es sind meine Lektoren und es sind vielleicht noch zwei andere Leute, die ab und zu mal einen Text von mir kriegen, wenn ich unsicher bin. Und natürlich hast du auch Punkte, wo man mal sagt, ja, hier bewegst du dich auf dem Grenzgebiet. Man darf auch, gerade bei das neue Buch trifft das zu, man darf auch keine Angst davor haben, ab und zu mal ein bisschen B-Movie zu machen. Ja? Das gehört genauso dazu.
Mich interessiert diese Zusammenarbeit mit der Lektorin. Sie haben gesagt, da wird oft noch gerungen und so weiter. Nehmen Sie manchmal dann auch Sachen, wo Sie sagen, ändere das mal? Oder diskutieren Sie so lange, bis die Lektorin eher...
Nee, es ist ein beiseitiges Einverständnis. Bis jetzt war es immer so, dass wenn sie sagte, hier ist was, dass sie mir das so erklärt hat, dass ich das verstanden habe und gesagt, ja stimmt, du hast recht, dass diesen halben Satz brauchen wir nicht oder hier müssen wir mal, das sind Kleinigkeiten. Man würde sich wundern, wenn man das mal verfolgen würde, was für Kleinigkeiten das sind teilweise. Aber häufig ist es auch so, was ich dann sage, nee, du, das geht nicht, das muss bleiben und zwar deswegen. Und dann überlegt sie und ganz oft sagt sie dann, ja stimmt, du hast recht. Also bis jetzt ging es so, wir hatten noch nie so einen Disput. Ich habe auch schon mal zwei, dreimal was durchgeboxt, manchmal hat sie es gemacht dann, aber immer setzte dann doch irgendwann die Überlegung ein, da hatte ich im neuen Buch, waren irgendein Kapitel, paar Textpassagen im Kursiv gedruckt bei mir und sie sagte, ja, das ist ein bisschen viel, mach mal, und ich habe gesagt, nein, Peter, wir müssen das Kursiv lassen an dieser Stelle. Und das ging so weit, dass ich mich dann tagelang damit beschäftigt habe, ob das kursiv ist, es waren drei Sätze, ob die kursiv sein sollen oder nicht. Dann habe ich das nochmal aufgeschrieben und habe das nochmal mal angeguckt. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, du, die lass mal jetzt kursiv. Und jetzt sind sie immer noch kursiv und ich bin froh drüber. Also es sind teilweise solche Kleinigkeiten. Bei dem Roman, Als wir träumten, war es noch mehr. Da musste man sich auch erstmal aneinander gewöhnen an seine Arbeit. Also da kam es auch noch vor, dass ich angefangen habe, laut zu werden und wütend und so. Aber sie erträgt das mit äußerster Gelassenheit. Und das wurde dann, aber jetzt arbeiten wir perfekt zusammen.
Erklären Sie uns doch mal bitte, wie Sie arbeiten. Also wie muss ich mir das vorstellen? Mit Kuli, Bleistift, Computer, Schreibmaschine, nachts, tags, unterwegs?
Ist verschieden. Also das beginnt teilweise wirklich mit Bleistift, mit Notizen und dann fängt man an, das abzutippen oder denn es, früher schrieb ich wirklich mit Schreibmaschine und jetzt eigentlich weniger. Jetzt ist mehr wirklich also am Computer. Diesmal bei diesen Gewalten, ein Tagebuch heißt es ja, habe ich viele Notizen gehabt, viele Aufzeichnungen und habe dann aber die Geschichten daraus konstruiert und gebaut. Da war die Schreibmaschine, ich habe sie auch noch, aber ich habe sie jetzt eine Weile nicht mehr benutzt. Schließt das aber nicht aus, es ist ein interessantes Instrument. Aber das wichtigste Instrument ist wirklich der Kopf, das Gehirn, also der Speicher und der Bauch natürlich auch, der ihn dann auch irgendwo sagt, das ist es.
Wenn es um das eigene Gehirn geht, gehen Sie dann in so einen Grenzbereich des Bewusstseins, zum Beispiel indem Sie sich bewusst Schlafentzug aussetzen oder durch Alkohol, oder sind Sie ganz klar?
Ganz klar, also kein sowas nicht. Das kann höchstens eine Rolle spielen, wenn man mal lange unterwegs ist oder mal ein bisschen betrunken war oder irgendwo unterwegs war und dann hat man ein paar so Influenzen, die man vielleicht sonst nicht hätte. Man nimmt Dinge intensiv wahr, aber wenn ich schreibe, will ich absolute Klarheit, also dann trinke ich sicher auch mal ein Glas oder so dazwischen, weil ich nachts schreibe, um auf dem letzten Meter noch ein paar Bilder was rauszuholen. Wenn aber zu viel Alkohol im Spiel ist, dann bist du nicht mehr objektiv genug. Dann musst du das nächste Tag so überarbeiten und merkst, es ist alles nicht gut.
Warum nachts?
Ja, das ist schwer zu sagen. Das hat erstmal auch ganz profane Gründe, weil bei mir es wunderbar ruhig ist. Wenn ich nachts arbeite, auf meiner Straße fährt kein Auto. Das ist zwischen, 3 und 5 oder so, bevor das dann so losgeht, oder zwischen 2 und 5 oder vielleicht auch zwischen 1 und 5, ist das so ruhig und still. Und das ist eine unglaubliche Stille. Und da kann ich ganz zu mir finden. Und dann kommt dazu noch, dass viele meiner Geschichten auch nachts spielen. Und dann so eine Atmosphäre herrscht. Und ich da ganz alleine in meiner Wohnung sitze, wo ich eher kreativ werden kann. Ich kann aber auch tagsüber schreiben. Ich habe auch ein oder andere Stück von dem Buch tagsüber, aber auch eher in der zweiten Hälfte. Also ich habe lange, lange nicht mehr früh, irgendwann um 9. Ich habe mein erstes Buch, Als wir träumten, meinen Roman, den habe ich zum großen Teil tagsüber geschrieben. Aber jetzt fällt mir es zunehmend schwerer. Aber ich will diesen Rhythmus durchbrechen. Ich will auch wieder tags arbeiten. Weil es ist schön, morgens anfangen zu können. Wenn du bis früh um 5 arbeitest, dann gehst du irgendwann ins Bett um 7 oder so, und dann kannst du eben erst 15 Uhr aufstehen. Oder 14 Uhr. Das ist doch kein Leben. Naja, das hat also seine Fixpunkte. Man ist halt, bin halt Nachtmensch. Der Hund war eben viele Jahre lang mein Begleiter gewesen. Jetzt ist er gestorben, was auch in dem Buch geschildert wird. Weil er einfach alt war. Also ist es keine Riesentragödie, weil er eben steinalt geworden ist. Das ist auch nicht schlecht, wenn man sich das umrechnet. So alt möchte ich als Mensch auch mal werden. So um die 90. Ich habe den jetzt so 12 Jahre gehabt und also er ist über 14 geworden, ich habe 12 Jahre gehabt. Und das, jetzt will ich auch erstmal keinen neuen Hund haben. Das ist ja, das ist für mich auch so eine Art, war ein Begleiter halt, wie ein Mensch teilweise war da mir sehr, also war ich, weil ich eben, wenn man so lange schreibt, dann separiert man sich und zieht sich zurück und dann war eben nur der Hund da. Ja, und das ist natürlich. Dann entsteht natürlich eine Nähe.
Diese Geschichte draußen vor der Tür, wo Sie eine Nacht mit dem Hund erleben, die ist ja doch sehr persönlich. Also Sie haben über die ersten beiden Bücher gesagt, bei Spiegel Online, glaube ich, mich erinnern zu können, ja, dass Sie eher nicht über Dinge schreiben, die Sie selbst erlebt haben. Hat sich das jetzt geändert?
Ja, zum Dritten? Nein, das kann ich so nicht gesagt haben. Oder dann habe ich es absichtlich mal gesagt, weil alle immer sagten, als wir träumten, war es so, dass die Leute immer mir vorgeworfen hätten, ich hätte das nur 1:1 erlebt. Was heißt denn erleben? Natürlich habe ich das nicht so erlebt. Ich will ja keine Chroniken schreiben, ich will Romane schreiben. Fiktion ist es. Man spricht ja wirklich auch von Fiction und Non-Fiction. Und das ist es eben, es ist Fiction. Aber natürlich kannst du Fiction nur erzeugen, wenn du ein Fundament hast. Und beim zweiten Buch war es dann eher weniger. Da hat man natürlich auch viel fiktionalisiert. Aber man braucht das Fundament. Und jetzt ist es natürlich aber noch eine Spur weiter. Das heißt ja im Untertitel ein Tagebuch. Es ist das Buch eines Jahres, das Buch des Jahres 2009. Was in diesem Jahr in der Gesellschaft passiert ist, das geht von Winnenden bis zu dem Mord an einem kleinen Mädchen hier in Leipzig, was bei mir in der Nachbarschaft war, die Bundestagswahl, der Tod meines Hundes, der Tod eines Freundes, Guantanamo kommt vor, Angstzustände, Zustände, wo man gefangen ist, es geht um die Gewalten des Jahres 2009. Und natürlich ist das Buch, was mir bisher am nächsten ist. Und einfach aus dem Grund, weil die Pausen zwischen den drei elementaren Phasen, die ich als Schriftsteller durchlebe, das eine ist, man erlebt etwas oder man sieht etwas, man setzt sich Influenzen aus und sei es eine Zeitungsnotiz oder was auch immer. Du beschäftigst dich mit Dingen, erleben, hören, wie auch immer. Dann veränderst du das, fiktionalisierst es und dann schreibst es auf. Und da war so bis diesmal fast keine Pause dazwischen. Weil es eben in eine Art literarisches Tagebuch ist und das alles eben in kurzer Zeit entstanden ist. Das Erleben war 2009, das Verändern und Aufschreiben war auch 2009. Und jetzt ist es da. Also auf so kurze Zeit habe ich noch nie ein Buch und will es eigentlich auch nie wieder machen, weil es anstrengend war.
Stoffe, die auf Drama oder Tragödie hinauslaufen, die liegen Ihnen schon mehr als das, was so auf Komödie rausläuft, oder?
Also ich kenne wenig Kollegen, die ja die Komödie bevorzugen. Und selbst wenn sie es tun, dann auch meistens nur auf das, was auf dem schmalen Grat zwischen Tragödie und Komödie ist. Und das spielt schon doch eine kleine Rolle auch bei mir. Also die Burleske oder die Groteske, also da steigt man in seinem Ruderboot und fährt auf den Fluss raus. Übrigens finde ich eine der schönsten Geschichten des Buches, im Gegensatz zu dem FAZ-Mann, weil sie einfach total grotesk ist. Da ist eine Schnecke und dann hängt eine Schnecke vom Baum und die Schnecke, ein Tigerschlägel, ein paarendes Schneckenpärchen. Man kann das bei YouTube übrigens nach, es gibt einen Film, wie das funktioniert. Es ist ganz grotesk, das schwillt immer weiter an und das pulsiert und in diesem Film ist es entsteht dadurch eine Art Zeitportal. Blaue Strahlung gehen von hier aus und sie geraten mit dem Boot in den Einflussbereich und werden dann durch Zeiten und Räume geworfen und bis sie am Ende wieder zurückkehren. Und aber dazu die Schnauze voll haben, dass sie gar nicht mehr Boot fahren wollen und lieber sich Würste grillen. Und das ist schon eine lustige Geschichte, ja. Weil sie natürlich auch absolut surrealistisch ist. Natürlich war ich rudern, aber natürlich bin ich nicht in die Zeitströme. Bin ich nicht in die Tigerschlägel-Ellipse geraten, wie es im Buch heißt.
Vielleicht schade eigentlich, das wäre doch mal...
Eigentlich schade, ja. Ich weiß noch, wie ich drauf kam. Meine Freundin erzählte mir vom Tigerschlägel, dieser Schnecke. Und sie hätte das gesehen. Und ich recherchierte das und dachte, das ist ja unglaublich, wie das aussieht. Was das ist, sind ja richtige biochemische Vorgänge.
Vor 4 Jahren gab es zu lesen in einem Interview mit Ihnen zum einen, dass Sie von einem Verlag erwarten, dass er Ihnen ein relativ sorgenfreies Leben verschafft. Zum anderen, dass Sie hoffen, dass das Geld irgendwann mal reicht für eine Zweitwohnung im Grünen. Gibt es die inzwischen?
Nee, gibt es keine. Aber ich kann ganz halbwegs leben, muss ich sagen. Also mit dem Verlag bin ich sehr zufrieden. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Und wenn es mir wirklich schlecht geht, dann ist es immer noch eine Option, auch mal zu sagen, was können wir jetzt machen? Wie können wir zusammen irgendwie ein bisschen Geld auftreiben? Ja, ja, und dann schließlich ist es natürlich auch so, muss man ja auch nicht hinter den Berg halten, die haben mit mir einen ganz guten Fang gemacht. Ich habe mit ihnen aber andererseits auch, bin auch sehr zufrieden. Das ist beidseitig. Ich bringe das, sie verkaufen meine Bücher. Ich habe mal ausgerechnet, was diese auch an mir verdienen. Ich weiß ungefähr, was ein Verlag an pro Buch ungefähr netto gewinnen, wenn man alles abziehst, haben muss. Wenn du dann überlegst und dann rechnen wir, was man verkauft, dann sagt man, na gut, so schlecht ist das nicht. Und auch für die Außendarstellung des Verlages. Aber für mich ist es natürlich absolut wichtig, ich will auch dort bleiben. Ich will dort ein Oeuvre schaffen, ein Werk. Jetzt sind es 3 Bücher. Ich will irgendwann in 10, 20, 30, 40 Jahren, je nachdem wie alt man wird, weiß man nicht, dass es dann irgendwann auch eine Gesamtausgabe Meier und 8 Bänden oder sowas.
Arbeiten Sie schon am nächsten?
Schon eine ganze Weile, schon seit etlichen Jahren. Und aber so sporadisch, dass ich es noch nicht sagen kann, also nicht noch nicht mit voller Kraft, weil es noch Zeit braucht. Es muss noch reifen in mir und es braucht auch noch ein bisschen Zeit, um das alles auszuformulieren.
Zum Ende vielleicht noch der Aspekt Buchmesse, die beginnt ja jetzt gerade. Vor ein paar Jahren noch hat man den Eindruck, zumindest mussten Sie da durch sehr viel mehr Termine durchgehen, sehr viel mehr Presserummel auch über sich ergehen lassen. Wie ist das inzwischen mit den Pflichtterminen? Wie sieht es jetzt aus?
Es ist viel noch, diesmal auch viel, aber es waren natürlich 2008 mehr, weil ich da auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, 2006 auch, mit den Romanen und dem Band Erzählungen, die ich 2008 dann auch bekommen habe. Jetzt muss ich sagen, ist das Interesse gediegener geworden. Also jetzt kommen nur noch die Top-Adressen dran. Das war jetzt übrigens mein persönlicher Buchmessestart heute hier. Aber das Buch kann sich vielleicht jetzt mehr entwickeln. Ich will mich auch ein bisschen mehr zurücknehmen. Ich muss nicht mehr in jede Kamera springen und in jedes Interview springen. Und das Buch ist auch ein heikles Buch. Man will da gar nicht so viel drüber erzählen. Es wird seinen Weg auch so gehen. Davon gehe ich aus. Aber trotzdem habe ich auch in den nächsten 3 Tagen immer noch alle Hände voll zu tun hier. Und das wird sicher auch wieder viel Kraft kosten.
Clemens Meyer, Ihr neues 3. Buch heißt Gewalten, ein Tagebuch, erschienen im S. Fischer Verlag. 224 Seiten, 16,95 Euro. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Ja, ich danke.
Detektor FM, zurück zum Thema.